Deutschlandfunk, Medias Res.
Wie aus den ersten Funken auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen Rundfunk wurde und über die rasante Entwicklung des neuen Mediums, hat das Museum für Kommunikation in Berlin eine Ausstellung organisiert. Und da kann man Corona-bedingt auch einiges online anschauen und in die knisternden Stimmen von damals hören. Anne Gutsche hat die Ausstellung mit kuratiert. Ich fragte sie vor der Sendung, wer damals die kleine Ansprache, die wir eben gehört haben, und den Anfang des Weihnachtslieds überhaupt hören konnte und wie.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie mit einem Empfangsgerät? Aber das musste man natürlich auf die richtige Frequenz stellen. Man hat auf Welle 2700 mit Hilfe eines Lichtbogensenders gesendet. Wem das nichts sagt, das ist nicht verwunderlich, weil die Technik hat sich nicht erhalten, in dem Sinne, dass sie sich einfach viel mehr verbessert hat und man jetzt ganz andere technische Hilfsmittel verwendet. In Deutschland war das Rundfunkhören zu der Zeit noch bei Strafe, also privat zumindest, verboten. Das heißt, es gibt niemanden in Deutschland, der gesagt hat, ah ja, wir haben das gehört. Aber es gab dann Empfangsberichte, die die Sendestelle in Königs Wusterhausen, von wo diese erste Rundfunksendung kam, erreicht haben. Und zwar aus den Niederlanden zum Beispiel, aus Luxemburg oder auch aus England.
Und wie wurde das Radio dann zum Massenmedium?
Also das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Deutschland war das recht stark staatlich organisiert. Also es gab eine Rundfunkorganisation und man musste eine Genehmigung einholen, dass man Rundfunk überhaupt hören und empfangen dürfte, dass man ein Rundfunkempfangsgerät verwenden dürfte. Und das war in der Anfangszeit, hat es dazu geführt, dass viele Menschen halt gedacht haben, naja, das kann ich mir beispielsweise nicht leisten, also bastle ich einfach selber eins. Und so gab es verschiedene Empfangsgeräte, die Detektorempfänger, die konnte man sich selber eigentlich relativ gut zusammenbauen. Man brauchte nur so einen kleinen Kristall, auf dem man dann so eine Nadel bewegt hat. Und wenn man Glück hatte und die Nadel den richtigen Punkt getroffen hat, dann konnte man Radio empfangen, natürlich dann aber illegal. Und es gab dann die genehmigten Empfangsgeräte, die waren deutlich größer und ein bisschen stabiler und leichter in ihrer Einstellung. Und Anfang der 20er Jahre hat das halt begonnen, 1923 dann der offizielle Beginn in Deutschland des Rundfunks. Und 1925 gab es dann schon 1 Million Menschen, die offiziell Rundfunk auch empfangen dürften, also eine Rundfunkgenehmigung eingeholt haben. Und das ist dann immer weiter gewachsen, hat sich immer mehr etabliert und auch ja, viele ZuhörerInnen gewonnen.
Ein Massenmedium kann Menschen zusammenbringen und diesen Effekt haben die Nationalsozialisten genutzt, benutzt und sie haben das Radio zur Propagandamaschine werden lassen. Wie haben Sie dieses dunkle Kapitel der Radiogeschichte aufbereitet in der Ausstellung?
Also wir haben das anhand verschiedener Schienen behandelt. Der Bereich heißt bei uns bewusst Rundfunkverbrecher in Anführungsstrichen, weil wir damit deutlich machen wollen, dass die Nationalsozialisten zum einen den Rundfunk so instrumentalisiert haben, dass sie gesagt haben, wer nicht unser Programm hört, sondern fremd hört, also in anderen Ländern, der ist ein sogenannter Rundfunkverbrecher ab 1939. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich eigentlich ein Verbrechen am Rundfunk begangen, indem sie ihn instrumentalisiert haben. Die These 1933 mit der Machtübernahme war sofort Rundfunk in jedes Haus und der Rundfunk gehört uns. Zitate direkt von Josef Goebbels. Und der Anspruch war eben tatsächlich das Gerät zu etablieren, die Relevanz des Mediums zu etablieren. Und das heißt, es hat überall eine Rolle gespielt. Es wurden günstige Geräte hergestellt. Der Volksempfänger und dann später auch der deutsche Kleinempfänger, eher bekannt als Goebbels-Schnauze. Auf der anderen Seite hat man dann eben auch die Berichterstattung ins Radio verlagert, also Ansprachen viel gehalten über das Radio, die dann auch alle hören sollten. Es gab große Empfangsgeräte, die dann auch sehr laut waren und in Werkshallen aufgestellt wurden, sodass man dann auch während der Arbeit Radio hören können sollte und die wichtigen Ansprachen hören sollte. Und diese Etablierung auch als Medium, das über Krieg berichtet, das aber eben auch Unterhaltung und Ablenkung liefert, die ja, hat man einfach ganz stark verankert, Rundfunkzeitschriften für sich eingenommen. Es gab 5 verschiedene Rundfunkzeitschriften, die einfach nochmal betont haben, wie wichtig dieses Medium ist.
Das ist jetzt das dunkle Kapitel der Rundfunkgeschichte.
Man muss aber auch sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das Gute daran ist eigentlich, dass man dieses, also das ist sehr dunkel, aber auf der anderen Seite haben es natürlich auch die anderen verwendet. Das heißt, die BBC hat extra einen deutschen Service eingerichtet, den German Service der BBC, der sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch erhalten hat, dem man eben ja die Gegenpropaganda betrieben hat, mit dem man auch dafür gesorgt hat, dass sich eben ein Thomas Mann an die Hörerinnen wenden kann. Und auch der Widerstand hat das Medium Radio stark verwendet.
Trotzdem nochmal überwiegend ja dunkles Kapitel der Radiogeschichte. Wie ging es denn dann nach dem Krieg weiter? Welche Sternstunden zeigen Sie oder lassen Sie hören nochmal in der Ausstellung?
Ja, also diverse. Wir haben einerseits natürlich den Wiederaufbau auch nach dem Zweiten Weltkrieg thematisiert. Wie etabliert man ein Rundfunksystem, das eben nicht instrumentalisiert werden kann in dieser Form? Also wie schafft man einen dann später als öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezeichneten Rundfunk? Wie schafft man auch ein System, das eben ein breites Meinungsbild zulässt? Und auf der anderen Seite, welche besonderen Formate hat vielleicht auch das Radio gefördert oder hervorgebracht? Das heißt, wir verweisen natürlich auf Hörspiele, auf Sportreportagen, insbesondere die sehr bekannte und sehr beliebte Bundesliga-Schlusskonferenz, die also dann sozusagen wirklich das zum Leben erweckt, was da auf den Fußballspielfeldern passiert. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um die Sprecherinnen, die Stimmen, die im Radio vorkommen. Und das greifen wir in der Ausstellung auf.
Mehr als 50 Millionen Menschen hören heutzutage an einem normalen Werktag Radio. Podcasts sind die neuen Lieblinge der Hörerschaft geworden. Haben Sie in der Ausstellung auch eine Vision, wohin sich das Radio der Zukunft entwickeln wird?
Wir haben vor allem Fragen, wohin sich das Radio entwickeln könnte. Die Fragen danach, was eigentlich die Rolle, die Aufgabe des Radios ist. Die Fragen danach, wie sich die Technik weiterentwickelt. Wir blicken auf DAB+, aber eben auch auf die Übertragung per Internet, auf Podcasts. Wir fragen danach, wer eigentlich das Radioprogramm bestimmt und gestaltet. Wer hat daran teil und wer entscheidet, was gesendet wird. Und wir fragen danach, welche Auswirkungen hat Radio einerseits eben auf inhaltlicher Ebene und andererseits auch auf ökologischer als auch ökonomischer Ebene. Welche Rolle spielt das Radio beim Einfluss auf unser Klima, zum Beispiel auch wenn es um Übertragungswege, um die Techniken, die dahinter stehen, geht? Und das betrachten wir in kleinen Ausschnitten, die so ein bisschen anregend wirken sollen, dass man darüber nachdenkt. Und unsere Besucherinnen, die die Ausstellung tatsächlich sehen konnten, als das Museum geöffnet war, haben das auch sehr gut aufgenommen und selber einige Visionen kreiert, die sie dann in der Ausstellung auch hinterlassen können, in Wort als auch in Bild.
Sagt Anne Gutsche, Kuratorin am Berliner Museum für Kommunikation. Dort wird schon seit Oktober 100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland erzählt. Corona-bedingt kann man sich die Timeline seit November online anschauen und in Klassiker hineinhören. Zu sehen ist das Ganze noch bis Ende August. Und vielleicht gibt es dann ja doch auch noch die Möglichkeit, selbst ins Museum zu gehen.